Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen was gestehen. Und zwar, ich bin ein absoluter Sonntagmorgenmuffel. Ist wirklich krass. Also die Woche über komme ich echt gut raus, stehe meistens so zwischen 5 und 5.30 Uhr auf, klappt super, aber sonntags ist echt schwierig. Ist echt schwierig, irgendwie so auf Fahrt zu kommen auch. Meistens wache ich erst tatsächlich da hinten auf, nicht beim ersten Kaffee, sondern beim zweiten Kaffee hinten im Foyer. Und davor ist echt irgendwie ein bisschen schwierig für mich. Und die Krönung allen Übels, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, ist dann, wenn man hier am Sonntagmorgen von der predigenden Person, sei es hier oder woanders in der Gemeinde, mit den Worten "Guten Morgen, ihr Lieben" begrüßt wird. Und wenn dabei jemand auch so grenzenlos liebevoll in die Gemeinde schaut. Vielleicht seid ihr da ganz anders, aber das ist manchmal, da bin ich irgendwie vollkommen überfordert erstmal. Fühle mich so ein bisschen wie ein kleiner Junge zurück in der Familienzeit, wenn man bei irgendeiner Geburtstagsfeier irgendeine entfernte Tante trifft, von der geknuddelt und gedrückt wird und das Ganze sogar noch so, ja, noch nicht so richtig einordnen kann bei der ganzen Geschichte. Also, kleine Vorwarnung, falls heute Morgen auch solche Morgenmuffel, wie ich es bin, unter uns sind, es wird heute ums Thema Liebe gehen, gleich heute Morgen. Und zwar, ich habe es mal so genannt, Crashkurs im Thema Lieben auf Griechisch. Der Text stammt aus dem ersten Johannesbrief und die Predigt ist eine kleine Zusammenfassung, eine Kürzung dessen von einem bisschen längeren Vortrag, den ich vor kurzem auf einer Studentenkonferenz gehalten habe. Deswegen kam es zu dem Titel oder auch zu dem Thema. Der Text ist ein Text, der voller Liebe steckt. Insgesamt, wenn dich das Thema mal interessiert und du sagst, ich fände es spannend, mal sehr viel über Gottes Liebe zu lesen, dann ist der erste Johannesbrief wahrscheinlich ein super Brief zum Einsteigen. Weil er steckt wirklich, von vorne bis hinten handelt er von Gottes Liebe. Und es gibt allein hier in Kapitel 4 einen Vers, da kommt das Wort Liebe 4-mal vor. Ist wirklich häufig. Ich lese ihn euch mal vor. Vers 7. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Der Text steckt voller Liebe. Insgesamt in diesen etwa 10 Versen kommt das Wort Liebe 18-mal vor. Und ich bin ja Lehrer, ich habe immer so meinen Rotstift griffbereit. Am Schreibtisch ist der gleich da vorne, also den hat man zack in einem Handbegriff, gleich bei sich auch. Das ist irgendwie so eine Intuition, die man als Lehrer hat. Und ich wollte automatisch beim Lesen des Textes schon so unser Korrekturzeichen Wiederholung anmerken. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin beim Bibellesen und nicht bei den Klassenarbeiten von meinen Schülerinnen und Schülern. Aber anders als jetzt in so einer klassischen Klassenarbeit, wenn einem so gegen Ende ein bisschen die Ideen ausgehen, wollte der Autor des Johannesbriefs hier wahrscheinlich sehr bewusst das Thema der Liebe Gottes in den Fokus stecken. Der wollte sehr bewusst sagen, es geht hier um Gottes Liebe. Deswegen brauche ich das Wort hier immer wieder. Gucken wir es uns mal ein bisschen an. Ich habe keine längere Textlesung heute, sondern einfach ein paar Verse ausgeschnitten hier aus dem Text in 1. Johannes 4. Da heißt es zum Beispiel, denn die Liebe kommt von Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist die Liebe. Und in Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn so häufig von Liebe oder von Gottes Liebe die Rede ist, dann kommt man ja so um eine Definition nicht wirklich herum, also um die Frage, was ist damit gemeint mit dieser Liebe Gottes? Der renommierte Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, einige von euch kennen ihn, vielleicht vor allem die Älteren, er ist, ich weiß nicht genau, wann er verstorben ist, aber ein bisschen her schon, hat ein älteres, sehr bekanntes Buch aber geschrieben zu dem Thema, die vier Lieben, im Englischen The Four Loves, im Deutschen, was man Liebe nennt. Und wie es der englische Originaltitel schon verlauten lässt, geht er auf diese Unterscheidung ein. Also er geht der Frage nach, wenn im Griechischen, im Neuen Testament die Rede von Liebe ist, welche Art der Liebe ist da gemeint? Und er kommt auf vier verschiedene Begriffe, übersetzt die so wie folgt: die Zuneigung, die Freundschaft, Storge, Philia und Eros und Agape. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe es mal ein bisschen anschaulicher gemacht mit ein paar Bildern, dass man eine kleine Vorstellung davon sich machen kann. Das erste, Storge, ist die schlichteste und die häufigste Form der Liebe. Sie ist natürlich, instinktiv. Sie kommt auch bei Tieren vor. Sie ist alltäglich. Auch, man könnte sagen, unspektakulär und vor allem, sie hängt nicht von Leistung ab. Sie entsteht ganz automatisch durch Nähe, durch Zuneigung und Vertrautheit, wie beispielsweise in so einem Familienalltag. Ist die Katze noch mit dabei, das Kuscheltier, das meint Zuneigung, Storge. Ganz anders die Philia, die Freundschaft. Anders als Zuneigung entsteht sie nicht automatisch, sondern sie entsteht dadurch, dass man merkt, man hat Gemeinsamkeiten, man hat gemeinsame Interessen. Es entsteht eine Freundschaft. Die Philia ist frei gewählt. Sie beruht auf gemeinsamen Überzeugungen und Interessen und hat einen Ursprung zum Beispiel in einer gemeinsamen Wahrheitssuche oder dass man merkt, man tickt irgendwie ähnlich. Zwei Menschen, die sich treffen, das gleiche Interesse haben und sagen, was? Du auch, Bro? Wie cool. Das meint Philia. Ganz anders wiederum Eros. Und ich glaube, das kann man allein stimmlich verdeutlichen. Während man von Philia sprechen könnte, zwei Menschen, die sich sehen und sagen, hey, was geht? Sollen wir wieder was zusammen machen? Würde Eros sagen, hey, was geht? Sollen wir wieder was zusammen machen? Okay, Entschuldigung, den Rest erspare ich euch. Aber das meint den Unterschied. Ne? Also wir haben direkt irgendwie ein Bild, eine Vorstellung im Kopf, allein wenn wir die Stimmlage da ein bisschen verändern. Es geht um, nicht um Kumpel im Sinne von Philia, sondern es geht um eine Anziehung, eine Verliebtheit, eine Hingabe. Eine Hingabe meiner ganzen Person an eine andere Person. Um eine tiefe Verbundenheit, die man spürt, wie beispielsweise in so einer romantischen Liebesbeziehung. Und dann noch die Agape. Das kriegt man stimmlich nicht so leicht einfach hin. Und auch die Vorstellung da uns fehlt uns ein bisschen. Ich war auch mit dem Bild nicht ganz so zufrieden, habe lange an meinen Prompts in der KI rumgesessen, irgendwie was Gutes, Passendes zu erzeugen. Und mit keinem Ergebnis war ich so richtig zufrieden. Und ich glaube, es hängt aber auch mit dahin zusammen, dass die Liebe Gottes, die Agape, gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Wir kommen sprachlich, bildlich, stimmlich an unsere Grenzen, wenn wir uns da in unsere Vorstellung bedienen. Die bedingungslose Liebe Gottes, sie ist schenkend. Sie ist selbstlos. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Und während Eros beispielsweise mit einem sehr starken Bedürfnis verbunden ist, selbst auch geliebt zu werden, ist das die Gottesliebe nicht. Sie ist in sich heraus schenkend. Sie hat nicht den Anspruch, daraus geliebt zu werden, sondern sie ist aus reiner Fülle, nicht aus dem Bedürfnis her formuliert. Es geht hier nicht einfach nur um eine Liebe, die ein bisschen sympathisch ist, sondern es geht um den ganz tiefen, existenziellen Zuspruch Gottes zu uns. Was beispielsweise hier auch in 1. Korinther 13 zum Ausdruck kommt. Hier ist auch das Wort Agape der Fall. Die Gottesliebe, die Agape, ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Das ist die Agape. Das ist die Gottesliebe. Soweit vier Arten der Liebe. Und ich glaube, vielleicht hast du währenddessen so ein bisschen nachgedacht und überlegt auch, ja, welche Art der Liebe kann jetzt die gute Liebe sein und welche Arten sind die schlechte Liebe? Ja, kann ja so ein bisschen so ein Gedanke sein, den man manchmal hat, was davon sollen wir jetzt machen und was davon sollen wir besser lassen? Ich glaube, den Gedanken müssen wir gar nicht so stark vertiefen, weil die Message ist nicht, dass eine Art der Liebe davon gut ist und alle anderen schlecht sind oder dass die ersten drei Arten der Liebe schlecht sind. Ganz im Gegenteil, die ersten drei Arten der Liebe sind auch gut. Sie sind sehr gut sogar. Sie sind ein Geschenk und es ist was Wunderbares und Schönes, diese Form der Liebe zu erfahren. Die vertraute Zuneigung in einer Eltern-Kind-Beziehung oder auch die Freundschaft, wenn man merkt, da tickt jemand ganz ähnlich wie ich und jemand versteht mich wirklich so, wie ich bin. Oder ganz zu schweigen von der Schönheit, von einer intimen und romantischen oder im wahrsten Sinne des Wortes auch erotischen Liebesbeziehung. Das kann was Wunderschönes sein und das ist ein Geschenk, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Und gleichzeitig wissen wir auch, welche Verzerrungen oder vielleicht auch welche Gefahren von diesen Arten der Liebe ausgehen können. Das mag vielleicht anfangen irgendwie mit dem ersten Haustier, das man lieb gewonnen hat und das nach ein paar Jahren dann stirbt und nicht mehr da ist. Geht weiter mit einem jugendlichen Schwärmen für einen Typen, für ein Mädchen, das aber leider nicht so die Art und Weise diese Liebe erwidert, wie man es gerne hätte. Und gipfelt vielleicht darin, dass langjährige Freundschaften zerbrechen. Dass man als Kind nie wirklich die Liebe von seinen Eltern gespürt hat. Oder auch, dass eine sinnstiftende Beziehung in die Brüche geht und man merkt irgendwie, das geht nicht mehr so richtig zurück. Liebe ist ein Geschenk, aber auch ein Geschenk, wo viele von uns immer wieder merken, in dem Umfang, wie ich es gerne hätte, erfahre ich es nicht. Oder da geht auch was in die Brüche. Ebenso können die vier Arten der Liebe oder gerade die ersten drei Arten der Liebe Verzerrungen annehmen und Gefahren, die ihren eigentlichen guten Kern in den Hintergrund stellen. Beispielsweise die Zuneigung. Aus der Zuneigung kann auch eine besitzergreifende Fürsorge werden, dass man die Person nicht mehr wirklich gehen lässt, nicht mehr wirklich ihre Freiheit geben lässt. Oder aus der Freundschaft kann eine Überheblichkeit entstehen. Da dadurch, dass nicht mehr die gemeinsamen Interessen im Vordergrund stehen, sondern die Freundschaft um jeden Preis bewahrt wird und andere ausgegrenzt werden oder dass man sich über andere herabhebt. Und ganz grundlegend auch bei Eros. Schlichtweg der Gedanke, die Erwartung an eine Beziehung zu erhöhen. Dass aus was Geliebtem etwas Göttliches wird. Dass man sich sehnlich wünscht, dass durch die Liebe und Hingabe des Partners die ganze Sehnsucht in einem gestillt wird. Mit sehr treffenden Worten hat es vor einigen Jahren der US-amerikanische Autor Donald Miller in einem seiner Bücher auf den Punkt gebracht. Er schreibt davon, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass man häufig gerade den Wunsch hat, in einer romantischen Beziehung, in der Partnerschaft, die Erwartungshaltung zu hoch hängt an seinen Partner. Und dass man von dieser Erwartungshaltung sich hofft, auch seine tiefste, ganz existenzielle Sehnsucht zu stillen. Ich zitiere ein bisschen längeren Abschnitt aus seinem Buch. Ich habe ihn ganz leicht verändert, dass man verstehen kann aus dem Kontext heraus. Er schreibt: Ich habe begriffen, dass es eine unterbewusste Sehnsucht in meinem Herzen gibt, die niemals von irgendeinem anderen Menschen gestillt werden kann. Ganz gewiss kann meine Partnerin eine romantische Sehnsucht stillen. Aber ich spreche von etwas, das tiefer geht. Einige nennen es die Sehnsucht nach Gott. Meiner Meinung nach wird aber diese Sehnsucht niemals zu unseren Lebzeiten erfüllt werden. Und es ist unsere Aufgabe, die Sehnsucht leben und atmen zu lassen und auch darin zu leiden. Sie als einen Weg zu erleben, wie wir charakterlich verändert werden. Ich denke, dass viele Menschen dadurch, dass sie ihre Sehnsucht nach Gott in eine falsche Richtung gelenkt haben, Verletzungen erlebt haben. Ich habe mich selbst gefragt, ob nicht einige meiner früheren Fehler in Beziehungen dadurch zustande kamen, weil ich versucht habe, die Sehnsucht durch eine Frau zu stillen. Eine Bürde, die kein romantischer Partner jemals ertragen sollte. Wie viele Beziehungen sind dadurch wohl schon in die Brüche gegangen, weil zwei Menschen versucht haben, den Jesus aus sich gegenseitig rauszuquetschen. Ich finde es sind sehr spannende und sehr ehrliche Gedanken. Ehrliche Gedanken anschaulich dargestellt, wie man aus einer anderen Form der Liebe, die an sich echt was Gutes ist und was Schönes ist und was Tolles ist, wenn man sie hat, auch eine Überforderung machen kann. Weil diese Liebe nicht darauf angelegt ist. Weil diese Liebe nicht die Form der Entsprechung findet. Ein sehr ehrlicher und sehr anschaulicher Gedanke. Diese drei Arten der Liebe, Philia, Eros und Storge, sie sind nicht vollkommen. Und deswegen braucht es die göttliche Liebe, um diese Arten der Liebe zu reinigen und auch zu ordnen. Weil die göttliche Agape-Liebe ist da und die kann uns ganz, ganz stark verändern und unseren Blick auf viele Dinge auch. Diese Veränderung durch die Gottesliebe muss die deutsche Olympiasportlerin Emma Weiß erfahren haben. Sie ist in diesem Winter, glaube ich, so zu größerer öffentlicher Bekanntheit gelangt. Ich habe sie zumindest davor nicht bekannt. Wahrscheinlich war sie nur denjenigen von uns bekannt, die Freestyle regelmäßig schauen. Sie war sehr erfolgreich diesen Winter. Und sie hat in einem Interview beschrieben, von einer Gotteserfahrung, die ihren Blick auf ihre sportlichen Leistung und vor allem auch ihre Identität ganz stark verändert hat. Sie hat dort gesagt in einem Sportschau-Interview: Vorher habe ich nach Erfolg gestrebt, um meine Identität zu erreichen. Jetzt weiß ich genau, wer ich bin und dass ich von Gott geliebt werde. Das motiviert mich mehr als je zuvor, meine Ziele zu erreichen. Sehr spannendes Interview, was sie da gegeben hat. Das wurde einerseits medial gefeiert, weil es natürlich total spannend ist, wenn eine junge, so erfolgreiche Sportlerin von ihrem Glauben erzählt, was im säkularen, eher ja, sportlich geprägten Umfeld nicht tagtäglich der Fall ist. Und das so darstellt, wurde sehr gefeiert. Und auf der anderen Seite wurde es medial aber auch ziemlich belächelt. Ziemlich belächelt mit dem Gedanken, ja, da hat halt jemand irgendwie seinen Wunsch auf Gott projiziert. Ne? Da ist irgendwie eine Entsprechung nicht da, dann macht jemand was Größeres daraus. Und da möchte ich euch heute Morgen tatsächlich ein bisschen Philosophie zumuten, aber nur in einer Folie kriegen wir zusammen hin, weil es ist ein relativ alter Gedanke, der dahinter steckt. Also dieser Gedanke, dass unsere Vorstellung eigentlich dann nur nach Gott eine Projektion ist. Ist ein Gedanke, der auf die Philosophen Freud und Feuerbach, die beiden Religionskritiker, zurückgeht und den man wie schlicht folgt eigentlich darstellen könnte. Sie gehen davon aus, es gibt sowas wie eine ungestillte Sehnsucht bei uns. Also dieses Zitat von vorher von dem US-amerikanischen Autor, wir merken, irgendwie in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, irgendwas auch immer, es ist trotzdem noch offen, es ist eine ungestillte Sehnsucht da. Und die beiden Religionskritiker Freud und Feuerbach sagen entsprechend, der Gedanke, den man dann macht, ist das, die Hilflosigkeit des Menschen auf Gott zu projizieren. Also man stellt sich Gott irgendwie vor und Gott ist jemand da, der diesen Mangel erfüllt danach. Das ist der Grundgedanke dafür. Also eine Erklärung dafür, wenn man davon ausgeht, dass es Gott nicht gibt, wäre das eine Erklärung für das Zustandekommen von Religionen. C.S. Lewis, von dem wir vorher schon was gehört haben, er dreht das Argument aber um, auf eine ganz spannende Art und Weise, weil er sagt, Bedürfnis kann nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Projektion sein, sondern kommt in unserem Alltag genau auch auf das Gegenteil an. Und zwar, dass ein Bedürfnis auch ein Hinweis auf was Reales sein kann. Beispiel, wir haben das Bedürfnis nach Nahrung und es gibt Essen. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe und es gibt Beziehungen. Er folgert schlussendlich daraus, warum soll dieses Bedürfnis nach Gott dann gerade auf eine Nichtwirklichkeit hinweisen? Es würde doch viel mehr Sinn ergeben schlussendlich, wenn dieses Bedürfnis auch in irgendeiner Form seine Entsprechung findet. Das meint er als Argument, was man darauf deuten kann, dass Gott tatsächlich existiert. Und in einem Beispiel, wie er das schön, finde ich, nochmal auf den Punkt bringt, ein bekanntes Zitat von ihm. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Also sein Gedanke ist, wenn wir in uns wirklich merken, da ist was, was beispielsweise eine Freundschaft nicht stillt, was eine elterliche oder kindliche Zuneigung nicht stillt und auch die Beziehung zu einem Partner, zu einer Partnerin, dann können wir daraus schließen, ähnlich wie es in anderen Dingen auch unsere Bedürfnisse eine Entsprechung finden, dass es etwas gibt oder viel besser gesagt, dass es jemanden gibt, der dieses Bedürfnis erschaffen hat und der auch da ist, dieses Bedürfnis zu stillen und ihm zu entsprechen. Soweit, so gut. Aber ich schaue auch manchmal auf mein Leben und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke auch viele Momente, in denen ich das trotz einer Gottesbeziehung, in der ich lebe und in der ich mit Gott im Austausch bin, im Gespräch bin, aber nicht dieses Bedürfnis voll und ganz spüre, sondern dass dieses Bedürfnis immer wieder ein Spannungsmoment ist, dass ich manches davon erlebe und spüre und manches nicht. Und ich glaube, das drückt ganz gut das aus, was wir eigentlich seit neutestamentlicher Zeit immer wieder haben. Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Zwischen dem, was wir jetzt gerade schon erfahren und dem, was irgendwie als Zusage aussteht, manchmal greifbar ist, manchmal näher ist und manchmal auch gar nicht so nah dabei ist. Und ich möchte euch da abschließend von einem Freund erzählen. Das ist eine bisschen längere Geschichte. Ich nenne ihn mal Stefan. Er heißt in Wahrheit anders, aber ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu fragen, ob das so passt, seine Geschichte zu erzählen. Deswegen nennen wir ihn mal Stefan. Stefan und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt. Und es war eindeutig, ich habe ihn direkt gemocht. Eindeutig Philia. Ob es auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick war, weiß ich nicht. Aber ich weiß noch, es war ein super Typ. Ich fand es total cool, habe mich super gut mit ihm verstanden und ich habe mich sehr gefreut, vieles mit ihm zusammen zu machen. Vielleicht gerade auch deshalb, weil ich so blutjung als Erstsemester da in meine Studentenzeit reingestartet bin und er jemand war, der unsere christliche Studentengruppe sehr stark geprägt hat durch sein Sein. Es gab viele Dinge, wo er mir zum Vorbild wurde, wo er mich irgendwie mitgenommen hat, gerade auch als junger Student und ein paar Sachen nicht irgendwie großväterlich dargestellt hat auf eine negative Art und Weise, sondern einfach durch sein Vorleben positiv geprägt hat. Stefan war ein total toller Typ. Ich denke immer noch an viele Dinge von ihm. Auch in meiner Zeit als Studentenpastor und ganz viele Beispiele hatte ich irgendwie von ihm gelernt. Das war Stefan. Und auf der anderen Seite war er auch jemand, der sehr stark vom Leben gezeichnet war immer wieder. Es gab Gedanken, die ihn besorgt und beschäftigt haben. Fragen aus seiner Kindheit, die ungeklärt waren und die er nie ganz klären konnte. Ein Selbsterleben, das auch immer wieder mit Unzufriedenheit und mit Problemen einherging. Und viele Phasen in seinem Leben, die er auch hatte, wo er emotional mit schwierigen Fragen zu kämpfen und mit psychischen Problemen zu tun hatte. Wir hatten eine gute Freundschaft über unser Studium hinweg. Unser Studium war dann irgendwann zu Ende, seins vor meinem. Und sind so ein bisschen unsere Wege gegangen, hat sich unsere Freundschaft ein bisschen verloren. Nicht aufs Negative, aber einfach, wie es halt so ist, wenn man woanders wohnt und nicht mehr am gleichen Ort wohnt. Und wir hatten uns nicht so richtig aus dem Blick verloren, aber eben seltener gesehen. Und an einem Moment hatten wir dann mal ausgemacht, komm, lass uns mal wieder treffen. Wir haben uns häufig während unserer Studienzeit abends zum Bier trinken und zum Beten verabredet, haben das dann B&B genannt, Bier und Beten. Ich weiß, es ist jetzt nicht bombastisch kreativ, aber so waren wir halt an der Stelle und hatten uns dazu nochmal treffen wollen, Austausch, gemeinsame Zeit, aber aus dem Treffen wurde dann leider nichts. Kurze ein, zwei Tage vorher war er bei einem Arzttermin und bei einer relativ normalen Routineuntersuchung kamen Auffälligkeiten raus und der Verdacht auf Krebs stand im Raum. Und leider bestätigte sich der Verdacht. Aus unserem Treffen wurde nichts, sondern es wurde erst ein paar Monate später was. Und zwar dann direkt auf der onkologischen Station im Krankenhaus. Und es war heftig, ihn so zu sehen. Ganz anders. Gezeichnet von der Chemotherapie, abgemagert, stark auf Hilfe angewiesen und irgendwie ganz anders, als er früher war. Ich war zu der Zeit verlobt mit Dina. Wir hatten kurze Zeit später unsere Hochzeit geplant. Mein JGA stand kurz davor. Und ich hatte irgendwie den Wunsch, die Hoffnung, ihn dabei zu haben, zumindest mal für eine kurze Zeit. Aber daraus wurde leider nichts. Er verstarb kurze Zeit später. Und besonders schmerzhaft war es auch für mich damals, auch rückblickend immer mal wieder, dass ich nicht zu seiner Beerdigung gegangen bin. War eine schwierige Situation, ich habe es sehr kurzfristig davon erfahren, am anderen Ende Deutschlands gelebt, kein Auto, war selbst gerade noch beruflich unterwegs für eine Woche. Es hat nicht so richtig gepasst und habe es dann verstreichen lassen, bewusst oder unbewusst, weiß ich gar nicht mehr so genau. War für mich auch immer mal eine Schwierigkeit, komme ich nachher nochmal drauf zurück. Stefans Leben war ein Leben, was mit Höhen und Tiefen einherging. Und ein Höhepunkt seines Lebens war sicherlich eine Gottesbegegnung, die er nur schwierig in Worte fassen konnte. Ich weiß noch genau, wie er es mir erzählt hat. Wir waren auf einer Busfahrt zusammen, sind irgendwo hingefahren. Ich glaube, in unserer Studentengruppe saßen da hinten in der letzten Reihe. Und er hat davon erzählt, wie er in einem Moment in seinem Leben mal Gottes Liebe auf so eine tiefe Art und Weise gespürt hat, wie ich in dem Moment wusste, so habe ich das noch nicht erfahren. Und so werde ich das vielleicht auch nie auf die Intensität erfahren. Irgendwie ein Moment, den er schwierig fand zu beschreiben, aber auch gleichzeitig mit der ganz tiefen, festen Gewissheit, ich bin geliebt. Ich bin genauso akzeptiert, wie ich bin. Und das hat er klar bekommen. Das war für sich ganz, ganz klar. Und ich glaube, er war jemand, der einen dieser Verse aus dem Johannesbrief einfach aus tiefstem Herzen sagen konnte. Diesen Vers, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und man muss dazu sagen, Stefan war kein großer Charismatiker. Also wenn wir Zeugnisabend hatten, dann war er jetzt nicht der Erste, der gleich vorgerannt ist und seine ganzen Gebetsirrungen des Semesters erzählt hat. Er war jetzt auch nicht total verschlossen, aber das muss tatsächlich irgendwie eine Erfahrung gewesen sein, die extrem besonders war, extrem toll. Da hat Stefan Gottes Liebe auf eine ganz tiefe Art und Weise erfahren. Anders sah es bei ihm bei Eros aus, bei der leidenschaftlichen Liebe. Genauso wie ich wünschte er sich in seiner Zeit im Studium eine feste Beziehung. Und er war definitiv ein Typ, auch bei dem das hätte klappen können. Eine Freundin finden, sich verlieben, vielleicht heiraten, Kinder haben, das Leben gemeinsam zu gestalten. Aber das war ein Wunsch, der Stefan verwehrt blieb. Der auch immer wieder Teil unseres Betens war. Aber ein Wunsch, der sich für ihn in seinem Leben nie in der Form erfüllt hat. Er hatte nicht die Möglichkeit, eine Frau zu finden, zu heiraten, den Rest des Lebens irgendwie mit Kindern glücklich zu leben. Etwas, was er nie erleben durfte und was für ihn sicherlich auch nicht leicht war in dieser Zeit. Stefans Geschichte ist für mich ein bisschen zu einem Sinnbild geworden, zu einem Sinnbild für dieses Spannungsverhältnis zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Manche Dinge, die wir wirklich erleben und spüren können und anderes, was unerfüllt bleibt und nicht seine Entsprechung findet und Gott gleichzeitig in dem Hier und Jetzt da ist, wirkt und uns ja, trotz aller dunklen Momente auch eine sehr schöne Momente und sehr schöne Erfahrungen schenkt. Und von einem Moment davon möchte ich euch noch erzählen und damit schließen. Ich hatte ja vorher auch erzählt, dass ich Schwierigkeiten hatte oder dass ich nicht zu Stefans Beerdigung gegangen bin und auch nach wie vor immer mal wieder Schwierigkeiten damit hatte. Es war irgendwie keine ganz einfache Situation und gleichzeitig habe ich mir immer mal wieder Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, wird jetzt ein bisschen emotional, nicht da gewesen zu sein für ihn in einem besonderen Moment für sein Leben. Wir waren wahrscheinlich nicht beste Freunde und das war auch okay. Er hatte auch andere gute Freunde und die in dieser Zeit, wo er im Krankenhaus war, sehr viel für ihn da gewesen sind. Und ich habe mir manchmal Vorwürfe gemacht, dann gerade nicht da gewesen zu sein, in schwierigen, spannenden Momenten. Das war kein Gedanke, der sich irgendwie über die ganze Zeit hinweg gezogen hat, auch ein Gedanke, der mal stärker da war und mal wieder schwächer da war, aber ein Gedanke, der mich irgendwie nie ganz losgelassen hat, auch wenn so ein bisschen mit den Wochen und Monaten nachher Gras über die Sache gewachsen ist. Etwa ein Jahr war vergangen nach seinem Tod, bis plötzlich in der Adventszeit ich einen Brief bekommen habe und den möchte ich euch vorlesen. Lieber Herr Rosenfelder, wahrscheinlich wundern Sie sich, dass Sie Post von Stefans Mutter bekommen. Vor einiger Zeit fand ich bei Stefans Sachen ein sogenanntes Dankeschreiben an Gott. Unter anderem dankte er dafür, dass er Joel zum Freund hat. Das wollte ich Sie wissen lassen. eine gesegnete Adventszeit. Ihr merkt, der Brief hat mich sehr berührt und berührt mich auch heute, wenn ich ihn lese. Weil es für mich ein schöner Ausdruck gewesen ist, dessen, wie uns Gott manchmal in Situationen begegnen kann, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Und Möglichkeiten schenkt auch, wie wir Dinge nochmal irgendwie vor ihn bringen können, obwohl wir selber nicht die Möglichkeit dazu gehabt hatten. Wir leben, glaube ich, immer wieder in diesem Spannungsverhältnis, dass einerseits Dinge da sind und dass Gott uns Momente schenkt und gleichzeitig auch manches unvollkommen bleibt in dem Moment. Aber mit der Gewissheit und der Hoffnung darauf, dass Gott da ist und dass er uns begegnet in dem, was wir brauchen, weil seine Liebe eine ganz grundlegende ist, die andere Formen der Liebe, die wir in der Form nicht erleben, reinigen und heilen kann. Amen.